Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Online-Session für mehr Börsen-Know-how und erfolgreiche Geldanlage. Gast ist Jessica Schwarzer, Vollblut-Börsianerin und Autorin. Und wir sprechen über ein Thema, von dem zumindest ich denke, dass man sich mindestens einmal im Jahr darüber Gedanken machen sollte, nämlich das sogenannte Stichwort, Buzzword, Rebalancing. Worum es da geht und was für Strategien es gibt, da vorzugehen, auch welche Nachteile damit verbunden sein könnte, das sind unsere Themen jetzt die nächsten 30 Minuten. Also ganz herzlich willkommen zu Börse at Home. Und Sie können wie immer Fragen stellen, rechts unten. Geben Sie die Fragen ein und ich gebe sie dann an Jessica weiter, je nachdem. Und wenn Sie auf YouTube zugucken, können Sie auch Fragen stellen. Mein Kollege Nico nimmt die entgegen und gibt die an uns durch. Wir wollen das mal ausprobieren. Jessica, schön, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Session.
Ich freue mich, danke.
Fangen wir mal mit ein paar Grundbegriffen an, würde ich sagen, um zum Rebalancing zu kommen als Thema. Es geht ja um den Ausgleich der Portfoliostruktur. Vielleicht magst du gerade mal erklären, was eigentlich eine Portfoliostruktur ist.
Also ich habe ja erstmal so meine Asset Allocation, also welche Anlageklassen sollen rein ins Depot. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit Leidenschaft zu tun. Ich bin leidenschaftliche Börsianerin, also mehr Aktien, so viel Aktien wie möglich so rum. Aber man hat natürlich auch andere Anlageklassen. Der ein oder andere möchte Gold beimischen, Anleihen, vielleicht einen Immobilienfonds etc. pp. Also damit fängt man erstmal an, dass man sich überlegt, was ist man für ein Anlegertyp, was für Ziele hat man, was für ein Risikotyp ist man und was sind dann meine Bausteine. Und dann komme ich zur konkreten Portfoliostruktur, dass ich eben in meinem Fall zum Beispiel sage, ich mache es nur mit ETFs und ich habe zwei Anlageklassen. Das sind 80% Aktien, 20% Anleihen, die ich aber dann nochmal unterteilt habe in verschiedene Bausteine, weil es gibt ja nicht nur die eine Aktie oder den einen ETF, sondern ich kann ja verschiedene kombinieren. Und so kommt dann so eine ganze, ja, so ein Portfolio zustande und das hat dann die eine oder andere Struktur. Das kann ganz einfach sein, 50% Aktien mit einem ETF, 50% Anleihen mit einem ETF. Oder es kann wie in meinem Fall sein, 7 ETFs, 2 auf Anleihen und 5 auf Aktien.
Und wenn jetzt die Aktienpreise steigen, logischerweise, verschiebt sich der Anteil.
So ist es. Also wenn ich ein gutes Aktienjahr habe, dann wird natürlich der Aktien-ETF oder die Aktien-ETFs werden im Wert steigen und die Anleihen vielleicht gleich bleiben ungefähr in ihrem Wert, vielleicht auch ein bisschen verlieren. Und dann verschiebt sich natürlich über die Monate meine Portfoliostruktur. Und wenn wir jetzt bei meinem Beispiel sind, habe ich dann eben in einem guten Aktienjahr vielleicht am Ende des Jahres 90% Aktien und nur noch 10% Anleihen. Aber das war ja eigentlich nicht die Struktur, die ich mir mal überlegt habe und die Strategie. Und dann, und da sind wir jetzt bei unserem Thema Rebalancing, muss ich das halt wieder ins Lot bringen, muss ich das wieder angleichen. Und da habe ich verschiedene Möglichkeiten.
Dann lass uns noch mal ganz kurz darüber sprechen, woher die Notwendigkeit kommt, das anzupassen oder was der Sinn dahinter sein könnte, Stichwort Risiken. Weil eigentlich also laufen die gut,
ja? Ja, genau. Also wir haben ja mit den Aktien eine Anlageklasse, die etwas riskanter ist, die aber eben auch, also Chancen und Risiko gehören ja zusammen, die eben auch mehr Chancen bieten, vor allen Dingen langfristig bei breiter Risikostreuung. Ist das eine. Und dann haben wir die Anleihen, die ja eher, wenn man gute Bonitäten wählt, ein bisschen langweiliger sind. Klammer auf, 2022 war das nicht ganz so, Klammer zu. Das war das schlechteste Jahr am Rentenmarkt seit, ich weiß gar nicht wann, Jahrzehnten. Aber normalerweise ist es so, dass wenn man gute Bonitäten wählt, also Anleihen von guten Schuldnern, egal ob es jetzt Unternehmen oder Staaten oder beides sind, dann geht man davon aus, dass die Anleihen dann eher so ein Ruhepolster sind und in Zeiten, wo es ein bisschen stürmischer an der Börse zugeht, ein bisschen Ruhe ins Depot bringen. Nun ist es aber natürlich so, wenn die Aktien dann richtig durch die Decke gehen und die Anleihen sich gar nicht bewegen, es ist zwar schön und ich freue mich natürlich auch, wenn mein Depot steigt und steigt und steigt, aber es ist am Ende einfach nicht mehr die Struktur, die Strategie, die ich mir überlegt habe und mein Ruhekissen ist total zusammengeschrumpelt. Und wenn dann der Trend endet oder dreht vielmehr an der Börse, fehlt mir eben dieses Ruhepolster. Und das ist eben so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass man sich darüber Gedanken macht und das immer mal wieder anpasst.
Da sind wir ja bei einem der Nachteile vom Rebalancing, zumindest die Kritiker dieses Vorgehens dann häufig vorbringen, dass man dann ja, bleib mal bei deinem einfachen Portfolio mal als Beispiel, dass die Aktien laufen gut, dass man da das reduziert vom Anteil her, was gerade gut läuft und das nachstockt, was eigentlich nicht so performt.
Ja, das ist natürlich so, wenn ich jetzt mal bei dem ganz einfachen Portfolio sage, ich habe einen Aktienfonds, Aktien-ETFs, egal, und einen Anleihen-ETF oder Fonds, 50-50, und die Aktienmärkte sind super gelaufen und ich stehe da am Ende mit 60-40, ist das nicht mehr die Struktur, die ich wollte. Jetzt habe ich natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder ich verkaufe ein bisschen was von den Aktien und verkaufe mit dem Geld dann wiederum Anleihen. Also ich verkaufe das, was super gelaufen ist und vielleicht immer noch weiter super läuft und kaufe das, was irgendwie vielleicht nicht unbedingt ein Rohrkrepierer ist, aber eben nicht so dolle läuft. Was man aber auch machen kann, das geht aber nur bis zu einer bestimmten Depotgröße, ist, dass man es nachkauft. Und so habe ich es zum Beispiel jahrelang gemacht, dass ich immer nachgekauft habe. Das tut dann nicht ganz so weh, wenn man nicht die in Anführungsstrichen bessere Anlageklasse verkauft. Nur irgendwann, wenn man auch mit ETF-Sparplänen arbeitet und relativ viel auch investiert, wird so ein Depot einfach über die Jahre und Jahrzehnte viel zu groß. Und irgendwann geht das Rebalancen einfach nicht mehr über Zukäufe. Oder es geht vielleicht nicht jedes Jahr, weil man vielleicht gerade umgezogen ist und eine neue Küche brauchte, dann ist es eben so. Und dann hat man da wirklich ein psychologisches Problem auch.
In welcher Form?
Naja, also es ist ja erstmal so ein bisschen schwierig, dass ich sage, ich verkaufe was, was gut läuft und wo vielleicht auch alle um mich rum gerade sagen, boah, mega, die Rallye an den Aktienmärkten. Und gleichzeitig muss ich was kaufen, wo das war in den vergangenen Jahren ja wirklich die ganze Zeit so. Wir haben jetzt 10 Jahre Rallye bis zu diesem Jahr erlebt, dass man was kauft, was irgendwie gar nicht läuft oder so vor sich hin suppt mit den Anleihemärkten. Und das ist natürlich dann irgendwie schon schade. Und ich bin ja jemand, ich liebe ja Aktien und ich will ja ganz viele Aktien eigentlich haben und der Anteil soll eigentlich ganz groß sein. Dann habe ich aber irgendwann gesagt, 80-20 ist meine Portfoliostruktur. Ja, dann muss ich halt ständig in guten Aktienjahren diese blöden Anleihen nachkaufen, die ich ja eigentlich total langweilig finde. Aber ich habe mich eben für diese Strategie entschieden und sie sollen Ruhe in mein Depot bringen. Das hat übrigens im Corona-Crash raketenmäßig funktioniert. Also die haben da wirklich ordentlich abgepuffert im Jahr 2022, wo ja Anleihen und Aktien abgeschmiert sind, hat es nicht funktioniert. Das ist alles gleichzeitig abgestürzt. Da war es jetzt, da ist aber auch nicht viel Rebalancing nötig dieses Jahr, weil das alles gleich abgeschmiert ist, witzigerweise.
Wie gehst du mit dieser psychologischen Hürde um? Also wie schaffst du das, dich so diszipliniert zu verhalten, dass du es tatsächlich wieder ins angestrebte Gleichgewicht bringst?
Also ich mache das wirklich mit knallharten Regeln. Ich habe wirklich aufgeschrieben meine Strategie. Ich sehe das in den Kommentarfeldern im Portfolio. Da steht dann bei dem was habe ich da? MSCI Emerging Market zum Beispiel, dass das 20% meines Portfolios sein sollen. Beim MSCI World Quality sollen es, glaube ich, 15 sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. So, ich habe das da knallhart stehen. Und diese Regeln befolge ich und ich mache mein Rebalancing immer zwischen Weihnachten und Neujahr. Jetzt würde wieder irgendjemand sagen, oh, aber da ist doch ein Jahresendrallye. Egal. Ich lege ja langfristig an. Ich mache es immer dann und ich versuche es halt immer mit Zukäufen zu machen. Und wie gesagt, es wird immer schwieriger mit der Zeit. Und dann habe auch ich dieses emotionale Problem. Aber ich sage mir dann, du hast deine Strategie, die hast du aufgeschrieben. Es ist jetzt die Zeit fürs Rebalancing und das machst du jetzt. Und ich habe übrigens auch eine Regel, dass ich das außerplanmäßig mache, wenn die Börsen stark zurückkommen. Und ich habe das auch im Corona-Crash gemacht und das hat sich ganz krass angefühlt.
Hier ist auch direkt eine Frage dazu. Bringen dir die Gewinne der Aktien genügend Ruhekissen? Du könntest ja auch einfach Teilgewinne realisieren.
Das wäre dann ja quasi wieder die Nummer mit, dass ich was verkaufe, um es dann wieder in die Anleihen zu stecken. Das wäre dann klar, das könnte man machen, aber ich möchte ja eigentlich, dass ich mehr investiere und ich will eigentlich lieber immer zusätzlich investieren. Das muss immer jeder für sich selber überlegen. Ne? Wenn man natürlich jetzt sagt, ich fange jetzt mit Summe X an, ob das jetzt 10.000, 100.000 oder Millionen sind, wer die hat, juhu, kann man natürlich auch sagen, dass man das anlegt. So machen es ja Vermögensverwalter übrigens auch, wenn wir zu denen gehen. Und da wird eben einmal im Jahr oder vielleicht auch zweimal im Jahr ein Rebalancing gemacht und man investiert nichts zusätzlich. Aber das ist dann wirklich nicht ganz so einfach, finde ich, psychologisch, weil man wirklich immer. Also eigentlich macht ja bei meinem Rebalancing macht man ja nichts anderes als antizyklisch zu handeln. Also man sagt ja, hier sind meine Quoten, die ich haben will. Und ich verkaufe jetzt so lange und kaufe so lange auf der anderen Seite, bis es wieder im Gleichgewicht ist. Also das ist nicht ganz einfach und da helfen wirklich klare Regeln und dass man sich eben selber sagt, ich mache das einmal im Jahr, zweimal, alle 2 Jahre. Das hat auch ein bisschen mit der Strategie zu tun, die man gewählt hat. Und dann sollte man da ziemlich stur sein. Aber es ist nicht immer so einfach. Geht auch mir so. Also in der Corona-Krise, als ich zugekauft habe, dann beherzt, das mache ich immer, wenn Geld auf dem Anlagekonto ist, bei einem Minus so von 20, 25%. Und dann habe ich beherzt zugekauft. Ich hatte vorher gar nicht in mein Depot geguckt, weil ich dieses Elend gar nicht sehen wollte. Nun bin ich Finanzjournalistin. Ich habe es ja jeden Tag gesehen, das Elend. Aber ich wollte es nicht in Euro umgerechnet in meinem Depot sehen. Ja, und dann muss ich mich ja einloggen und dann habe ich es gesehen. Und das war wirklich ein ganz merkwürdiges Gefühl, mitten in so einen Crash rein, alles zu kaufen, was einfach gerade abstürzt. Und man trifft ja auch nicht den besten Punkt. Das ist ja, ne, Timing funktioniert ja in der Regel nicht. Das ist ja Glück. Und ich hatte, ich glaube, eine Woche vor dem Tiefpunkt habe ich gekauft, beherzt zugekauft, auch mit einer größeren Summe. Das war im Nachhinein super. Aber es fielen halt noch eine Woche lang die Kurse und die fielen noch kräftig. Und das hat sich auch nicht schön angefühlt. Aber so funktioniert es. Ne? Es ist halt in dem Fall dann antizyklisch. Und mal gucken, wenn die Aktien sich jetzt weiter bis zum Jahresende so erholen, wie sie es im Moment tun, dann werde ich zwischen Weihnachten und Neujahr wahrscheinlich meine Anleihe-ETFs nachkaufen müssen. Mal schauen, wie es dann
Ja, wir
aussieht.
sollten nie vergessen, dass die höheren Renditen von den Aktien natürlich auch die Bezahlung für die höheren Risiken, also für die Schmerzen sind. Das sollte man sich immer wieder im Hinterkopf rufen. Aber Teilnehmerin möchte jetzt wissen, ob sich deine Strategie nicht im Laufe deines Investitionshorizonts verändert. Ich meine, sie spricht hier von 30 Jahren. Aber wie lange machst du das denn schon so und hast du die angepasst?
Also ich habe ja vor 26 Jahren mit der T-Aktie angefangen und da war mein Depot ein wildes Sammelsurium, komplett ohne Strategie, einfach alles, was ich toll fand, hinein. Ist auch viele Jahre so geblieben und da hatte ich eigentlich auch nicht wirklich eine Strategie, also auch kein Rebalancing. Ich hatte die Strategie, ja, ich finde Aktien toll, möglichst hoher Aktienanteil, möglichst langfristig, aber das hat ja mit Strategie wahnsinnig wenig zu tun. Und dann habe ich vor, ja, es sind fast 10 Jahre, glaube ich, mein Buch Einfach erfolgreich anlegen geschrieben. Und da geht es nämlich genau um ETF-Depots. Und daraus setze ich das Chancenorientierte um. Und das mache ich eben jetzt wirklich seit ziemlich genau 10 Jahren. Und das mache ich wirklich ganz, ganz stur. Ich habe da meine Tortengrafik, die Infos eben in meinem Depot stehen. Und klar, meine Anlagestrategie wird sich mit dem Alter ändern. Ich bin jetzt 47. Ich bin immer noch leidenschaftliche Börsianerin. Ich will diesen Anteil noch haben. Ich werde den vielleicht auch noch knappe 10 Jahre haben wollen. Weiß ich nicht. Mal gucken. Ich bin selbstständig, wann ich mich ein bisschen zurücksetzen will, weniger arbeiten will. Natürlich wird man dann vielleicht ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen und die Aktienquote ein bisschen reduzieren. Aber viele denken ja bei ihrem Anlagehorizont immer an, wenn ich in Rente gehe. Aber wenn ich in Rente gehe, lebe ich ja hoffentlich noch 30 Jahre. Also habe ich da ja noch ganz viel Zeit, in der ich das Geld an der Börse arbeiten lassen kann. Aber vielleicht als Selbstständige, die nicht besonders viel in ihrem Leben in die gesetzliche eingezahlt hat, vielleicht möchte man dann ein bisschen sicherer, ein bisschen ruhiger. Und dann ist mein Aktienanteil vielleicht nur noch 60%. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass er jemals unter 50 fallen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir können ja in 20, 30 Jahren nochmal sprechen, Edda.
Ja, du hast auch zwei, finde ich, ganz, ganz wichtige Punkte gesagt. Einer davon ist, dass man nicht unterschätzen sollte, wie lang der eigene Anlagehorizont noch ist. Dass man eben nicht, also ich bin jetzt knapp 10 Jahre älter und fahre trotzdem keine kleinere Aktienquote, weil ich rein theoretisch, rein rechnerisch ja noch eine Aktionärinnenzeit vor mir habe von 40 Jahren. Also das ist, das sollte man sich wirklich bewusst machen. Ja, und der zweite Punkt war mir jetzt gerade entfallen, den fand ich auch noch recht wichtig. Ah, genau. Weil du von deiner Selbstständigkeit gesprochen hast, dass man sich ja auch immer bewusst macht, dass man alles andere da ja auch noch betrachten muss. Also alles, was man sonst noch hat an Anlageklassen, so auf dieser Metaebene. Ja, aber gehen wir doch mal von den einfachen Depotstruktur, die sagen wir jetzt mal die Aktienquote halb Emerging Markets ETF, halb Industrieländer ETF, Rest Anleihen, zu ein bisschen komplexeren Portfolios. Also Stichwort Core Satellite, also wie gehe ich mit meinen Satelliten um? Gelten da andere Regeln? Oder vielleicht,
Eigentlich nicht.
was das eigentlich ist, ja.
Ja, also die Core-Satellite-Strategie sagt ja im Prinzip, man hat einen Core, einen Kern. Das ist dann vielleicht 70% meines Depots und dann habe ich da vielleicht noch 6 mal 5%, sind das dann 100? Ja, ich glaube, drumherum, ich rechnen kann ich nicht so gut, drumherum fliegen, die sind natürlich dann kleine. Da hat man also den großen Kern und die kleinen Satelliten. Und den Kern würde man eher ein bisschen langweiliger, breit gestreut, international bestücken. Und bei den Satelliten, das müssen jetzt keine 6 Stück ab 5% sein, das kann man ganz individuell machen, würde man ein bisschen, ja, man würde eigentlich so Impulse setzen, so ein paar Schwerpunkte vielleicht. Vielleicht ist ein Satellit eine Kryptowährung, vielleicht ist ein Satellit Gold, vielleicht ist es auch ein Branchen-ETF, weil man Ernährung der Zukunft spannend findet. Vielleicht ist es, was ja im Moment viel diskutiert wird, High Yield, also Hochzinsanleihen. Es gibt ja wieder Zinsen. Vielleicht hat man da auch einen Satelliten, der Hochzinsanleihen hat. Aber man merkt an den Beispielen, ausgeschlossen jetzt rausgenommen Gold, das sind dann schon ein bisschen spekulativere Sachen gegebenenfalls auch. Und wenn ich einfach nur 50% Aktien, 50 Anleihen habe und dann eben mit den von dir genannten ja eher so Schwarzbrot-ETFs, reicht es wahrscheinlich, wenn ich einmal im Jahr ein Rebalancing mache und wenn ich 20, 30 Jahre Anlagehorizont habe, dann reicht es vielleicht auch alle 2 Jahre. Und wenn sich so Verschiebungen von 2, 3%, dafür fange ich jetzt nicht an zu kaufen und zu verkaufen, weil im Zweifel ist das in der Woche wieder so verschoben. Aber wenn man so mit Satelliten arbeitet, dann und da eben auch ein bisschen mehr Gas gibt, im Sinne von stärker ins Risiko geht, dann muss man da schon öfter drauf schauen. Dann muss man die schon so ein bisschen ja, im Blick haben. Also ich meine, Krypto, man braucht sich ja nur einen Bitcoin-Chart anzugucken. Und wenn man diese Strategie aber trotzdem auch langfristig fahren will, dann ist natürlich das Rebalancing ein bisschen komplizierter, weil man auch einfach mehr Bausteine hat. Und wahrscheinlich werden sich ja die riskanteren Anlageklassen auch stärker in die eine oder andere Richtung entwickeln. Das heißt, man hat definitiv mehr Arbeit. Aber selbst ich habe ja mit meinen 7 ETFs schon eine ganze Menge Arbeit, weil ich habe ja zum Beispiel MSCI World Quality, MSCI World Emerging Markets, Nebenwerte, Dividendentitel, die sich komplett unterschiedlich teilweise oder ziemlich unterschiedlich teilweise entwickeln. Die Qualitätsaktien haben jetzt 2 Crashlagen zwar auch verloren, aber nicht so viel wie jetzt beispielsweise die Emerging Markets. Also selbst ich habe da schon einige Arbeit. Und ich mache das aber auch jetzt ganz ehrlich gesagt so ein bisschen Pi mal Daumen, ja, ob dann der 20% an Baustein 21 hat und der eigentlich 15 haben soll, 14, das ist jetzt nicht so schlimm, aber so Pi mal Daumen sollte es passen. Und je komplizierter die Strategie wird, je mehr Bausteine man hat, desto mehr Arbeit ist es. Und je spekulativer, riskanter die einzelnen Bausteine sind, da kann man vielleicht sogar nachdenken, ob man zweimal im Jahr ein Rebalancing macht, weil ein wie das Beispiel Kryptowährung, ne? Mal verdoppeln sie sich, mal halbieren sie sich. Das würde einem so eine Strategie schon ziemlich zerlegen.
Ja, brauchen wir gar nicht so weit aus der ETF-Welt rausgehen. Da gibt es ein ganz gutes Beispiel, der Clean Energy ETF, der ja in Phasen wirklich eines der meist gehandelsten Wertpapiere überhaupt auf Xetra war. Und muss man sich vorstellen, also im Vergleich zu DAX-Aktien. Und der ist ja auch hochgeflogen und dann ist er auch ganz schön schnell wieder tief abgestürzt. Also je volatiler.
Wasserstoff auch. Vor
Ja,
2 Jahren. Gleiches Spiel.
E-Gaming fallen mir ein paar Beispiele jetzt ein. Also je volatiler so ein Satellit ist, auch wenn es ein ETF ist, umso öfter muss man da sicherlich drauf schauen. Vielleicht jetzt noch ein Tipp. Also was nimmst du von mir jetzt? Ich würde mir da auf jeden Fall die Volatilität auf den Datenblättern der ETFs angucken, im historischen Rückblick natürlich, oder auch den Maximum Drawdown als Kennzahl. Das ist quasi der maximale Verlust, den man in so einem ETF gehabt hätte, wenn man ihn zum teuersten Moment gekauft und zum billigsten Moment verkauft hätte, um das so als Indikation zu sehen, wie oft man da reinschauen muss. Oder was nimmst du? Hast du noch ein paar Indikatoren, die du da zu Rate ziehst?
Also das würde ich in dem Fall dann auch so machen, genau. Und man hat ja auch so ein bisschen ein Bauchgefühl dafür, wenn man irgendwas kauft. Ich hatte zum Beispiel diesen E-Gaming-ETF, habe ich mir im ersten Lockdown gekauft, war eine super Idee, habe ich dann bei 30% plus verkauft, weil ich dachte, reicht jetzt, wir wollen ja nicht gierig werden, war übrigens auch eine super Idee. Aber dann gucke ich dann schon, das war jetzt in meinem Spielgelddepot, da mache ich ja kein Rebalancing, aber da habe ich natürlich schon öfter mal hingeguckt, wie läuft es denn noch so und was gibt es für Branchennews. Und ich glaube, man weiß das einfach als Anleger auch, aber es schadet überhaupt nicht, am vorher mal zu gucken. Maximum Drawdown finde ich auch wichtig, Vola, um ein Gefühl dafür zu kriegen, Habe ich da mit einem Flummi zu tun oder wabbeln wir so ein bisschen hin und her, ne? Und das ist schon wichtig. Aber ich bin ja immer so ein Fan von Keep It Simple und deswegen sind in meinem langfristigen Altersvorsorge, Altersvorfreude Depot eben einfach nur ein paar relativ breit streuende ETFs, keine Satellitenstrategie und dafür habe ich das andere dann im Spielgelddepot. Aber apropos Spielgelddepot, da ist ja meine Lieblingsaktie bekanntlich drin, haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen, Louis Vuitton, Moët Hennessy. Und ich habe da mal geschmeidige 700 oder 800 mittlerweile sogar Prozent Gewinn nach 15, 20 Jahren. Da kann man gar nicht mehr rebalancen in dem Depot. Es besteht eigentlich, wenn man genau hinguckt, nur aus dieser Aktie und dann nur so ein bisschen Kleinkram. Also da muss man halt auch drauf achten, ne? Was man sich da vielleicht gerade für Klumpenrisiken dann auch einfährt, ohne es zu merken, ne?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Stichpunkt, weil in diesen Satelliten kann man ja, muss man auch in anderer Form vielleicht ein Rebalancing betreiben, dass man einfach mal schaut, habe ich nicht zu so viel USA oder bin ich nicht auf einmal extrem engagiert nur in Europa und das hat sich noch mal mehr verschoben. Im Zweifel jetzt wäre es dann die USA gewesen in den letzten 2 Jahren, zwei, drei Jahren. Dass man also quasi Regionen, auch Rebalance, Branchen im Blick hat. Und da ist eine Frage zu. Wie oder hast du eine Empfehlung, wie man bei mehreren Depots den Überblick behalten kann?
Das
Kannst du
ist
dann.
schwierig. Da hilft eigentlich nur irgendeine Excel-Tabelle oder es gibt ja auch so Finanzprogramme oder man macht nochmal irgendwo ein Musterdepot auf, wo man dann alles einträgt. Auch das ist möglich. Ich habe zwei Depots, ganz bewusst, eins für den langfristigen Vermögensaufbau. Das ist eben das mit dem jährlichen Rebalancing. Und genau deshalb ist da nichts anderes drin, weil mir das sonst, das gibt ja das totale Chaos. Und das andere Spielgelddepot ist dann eben nochmal ein zweites. Und ja, muss man gucken, was einem da Spaß macht, was man machen möchte. Mir hat ein Freund eine sensationelle Excel-Tabelle programmiert, die mir das Rebalancing zauberhaft ausrechnet. Ich weiß, es gibt sowas auch, ich glaube, bei extra ETF oder ETF-Magazin. Irgendwie haben das auch
Extra
teilweise.
ist so ein Performance Manager oder Portfolio Manager heißt das Tool, ja.
Ja, genau. Und da kann man das auch machen. Ja, das bleibt einem wahrscheinlich nichts anderes übrig, wenn man mehrere Depots hat, weil man kann nicht jedes einzelne rebalancen, das wird ja auch keinen Sinn machen.
Also du rebalancest dein langfristiges Kerndepot, das andere, das Spieldepot, guckst du öfter rein und machst dann einfach, was du so spontan für gute Ideen hast oder auch
Ja,
nicht gute Ideen.
ich kaufte ab und zu mal eine Einzelaktie, aber selten. Lieblingsaktie liegt seit vielen, vielen Jahren drin. Ich kaufe ab und zu mal ein Zertifikat, was ja dann irgendwann auch fällig wird. Und dadurch tut sich da immer mal was. Aber das ist mein Spielgelddepot, kleinere Summen. Da würde ich jetzt auch nicht großes Rebalancing machen. Also ich kann dir auch ungefähr sagen, wie viel Aktien, wie viel Aktien, Anleihen und was auch immer da noch drin ist. Anleihen mittlerweile auch. Ich habe da nämlich auch einen High-Yield-ETF mal reingepackt, weil ich es ganz spannend finde im Moment. Aber dieses wirklich sture Rebalancing und die sture Regel, die habe ich für das große Depot. Und das kann auch immer mal sein, wenn was besonders gut läuft im Spielgelddepot, dass ich das dann irgendwann verkaufe und das Geld dann beim Rebalancing lieber einsetze für das langfristige Depot. Weil, wenn ich Louis Vuitton rausnehme aus dem Spielgelddepot, ist aber das langfristige Depot sowas von unglaublich viel besser. Okay, da sind
Ja.
natürlich Verkäufe mit Gewinnen jetzt nicht berücksichtigt, aber es ist eigentlich immer so gewesen. Es ist wirklich so, es stürzt weniger ab, wenn es kracht, es steigt besser, es ist einfach. Und da braucht man aber ein Rebalancing, weil keine Strategie funktioniert immer gleich gut und es laufen nicht alle Anlageklassen immer gleich. Und wenn man eben sich für was entschieden hat, was die eigene Strategie, die Portfoliostrategie, Asset Allocation sein soll, dann muss man da ab und zu mal ran. Aber es dauert ganz ehrlich, wie lange dauert es bei dir, Edda? Bei mir dauert es eine Stunde maximal.
Ja, nicht sehr lange.
Genau, und das
Aber
mache ich einmal im Jahr, vielleicht, wenn es so ruckelt an Märkten, noch ein zweites Mal, aber das ist echt überschaubar und es macht eben einfach Sinn.
das Schöne an so einer Aufteilung ist ja auch, dass wenn man keine Lust hat, dann kann man es einfach so laufen lassen. Und wenn man Lust hat, kann man mit dem Spielteil sozusagen sich ein bisschen austoben.
Genau.
Hier ist eine Frage. Ach so, ich habe noch eine Ergänzung zu dem Tool. Ich probiere gerade Pack aus. Ich weiß gar nicht, wie die sich aussprechen. Parquet oder Parkett, ganz neue Startup-Applikation. Ist vielversprechend, aber ich teste gerade. Also ich kann der Fragerin empfehlen, einfach mal alles Mögliche auszutesten. Die haben eigentlich alle eine Basic-Version ohne Kosten und da mal ein bisschen mit rumzuspielen. Das Schöne ist ja, im Gegensatz zur Excel-Liste muss man in so einem Tool nicht die aktuellen Preise eintragen, weil die sich ja automatisch mit den meisten, zumindest die führenden Banken, die Stände ziehen. Dann ist hier eine Frage zu einer alten Regel. Gilt die Formel Aktienanteil ist gleich 100 minus Alter überhaupt noch? Das ist so ist ja
Ich
diese
finde,
alte
die
Frage.
hat noch nie gegolten. Ich finde, die ist so sinnlos, weil ich bin jetzt 47, dann hätte ich jetzt noch 53% Aktien. Bei dir nochmal 10% weniger. Ich glaube, das hat irgendwie nie wirklich gegolten. Klar, je jünger man ist, desto länger der Anlagehorizont, das ist ja die Botschaft dieser Regel. Und deswegen kann man sich mehr Aktienquote leisten, ja. Aber da sind wir nämlich auch wieder bei dem Thema. Also, das ist ja mal ein Beispiel, was ich auch in unseren Seminaren oft bringe. Also, ihr seid 67, geht in Rente, tolle Lebensversicherung oder private Rentenversicherung, egal, super gesetzliche Rente, habt ein Mehrfamilienhaus, was abbezahlt ist und es kommt, ihr werdet nur mit Miete zugeschossen und euer Depot ist auch noch schön dick, aber das werdet ihr niemals brauchen, das Geld. Das werdet ihr Kindern und Kindeskindern vererben. 100 minus Alter? Nein, 100. Ihr vererbt das, also das ist dann auch wieder so Lebenssituation, Strategie. Das war immer so ein ganz netter Richtwert. Aber ich finde, vor allen Dingen in Zeiten, wo es keine Zinsen mehr gab und jetzt ja auch nur minimal gibt, macht es noch weniger Sinn als früher. Aber die Botschaft ist halt einfach, dass man schaut, wie lang ist denn mein Anlagehorizont noch und dass man natürlich dann ein bisschen aus dem Risiko rausgeht, klar, und die Aktienquote ein bisschen runtersetzt, aber nicht 100 minus Alter und vor allem dann nicht, wenn man super aufgestellt ist ansonsten und das Geld sowieso vererben will oder einen großen Teil.
Danke dafür. Wir möchten Teilnehmer wissen, ob du ein Rebalance zwischen Aktienpaketen verschiedener Kontinente für sinnvoll erachtest.
Also wenn das meine Strategie ist, dass ich bestimmte Kontinente in bestimmten Gewichtungen habe, natürlich. Ich habe einen relativ hohen US-Anteil in meinem Depot, weil ich viele Subindizes vom MSCI World habe, also MSCI World Quality, MSCI World Value etc. pp. Habe deswegen aber zum Beispiel bei den Nebenwerten bewusst auch einen auf europäische Nebenwerte. Und ich sage zum Beispiel bei den Anleihen auch, ich will Anleihen, die in Euro notieren, also europäische, weil ich ja schon bei dem Aktienanteil so ein hohes Dollarrisiko habe. Also da kann man sich auf jeden Fall Gedanken zu machen. Ich habe auch keinen MSCI All Country World gewählt. Da würde es auch meine Subindizes nicht geben, aber hätte ich nie gemacht, weil da sind, glaube ich, nur, sind es 12, 13% Emerging Markets, vielleicht sind es auch 17, aber irgendwie sowas in dem Dreh ist mir zu wenig. Da ist mir immer noch zu viel USA drin und deswegen habe ich den MSCI World. Klar, gar keine Emerging Markets, aber eben 20% meines Depots sind Emerging Markets. War jetzt dieses Jahr auch nicht so toll, aber passierte eben. Also klar, da gucke ich auch hin. Ich schaue mir schon an, was ich da drin habe. Bei mir ist es ein bisschen schwieriger, durch diesen MSCI World eben und MSCI Emerging Markets zu sehen, wie viel habe ich denn wirklich in welchem Land. Aber das, ich hatte ja vorhin gesagt, das ist ein Depot aus einem Buch und das hat mir das Institut für Vermögensaufbau damals hat mich da unterstützt, diese Depots zu erstellen und zu rechnen. Und die haben nämlich dann auch genau das gesagt, lass uns doch bei den Anleihen ein bisschen in Europa bleiben, weil da ist schon genug Währungsrisiko drin. Auf jeden Fall kann man drüber nachdenken. Und man kann einfach auch sagen, ich habe ein MSCI World und da sind, Deutschland hat einen Anteil von unter 2%, 2,7 sind es, glaube ich, noch. Jetzt sind es auch 2,9. Ändert sich ja auch. Und man kann natürlich sagen, das ist mir als Deutscher viel zu wenig. Und noch ein bisschen DAX dazu packen. Auch das ist natürlich möglich.
Dann lass uns noch mal ganz kurz über das Währungsthema sprechen, weil das finde ich wirklich gerade in diesem Kontext sehr, sehr wichtig, weil das kann man sich ja leicht vorstellen, wenn man jetzt sich die letzten paar Jahre anguckt, dass der USA-Anteil allein durch den Dollaranstieg enorm gestiegen ist. Also da reicht es ja schon, dass der Dollar so einen gegenüber dem Euro, wir denken ja alle in Euro. Also wenn unser Haushalt in Euro bewirtschaftet wird, wo man sein Geld herbekommt, welche Währung man für die Ausgaben
Das
benutzt.
Beispiel ist der Goldpreis. Der ist, obwohl Krise, überhaupt nicht von der Stelle gekommen, weil Gold notiert in Dollar. Also Gold notiert in Dollar so. Und wenn man da hinguckt, ist es überhaupt nicht von der Stelle gekommen. Und man denkt, wow, wir haben so viel Krise, wieso nicht? Aber europäische Goldanleger haben dickes Plus dieses Jahr gemacht. Und das liegt woran? Das liegt am starken Dollar. Also die haben da Gewährungsgewinne gemacht. Ja, klar.
Und da muss man sich dann halt auch noch überlegen, was man für ein Gefühl zum Dollar hat, also was für eine Erwartung, also was für eine Erwartung man hat, ob der Euro sich tatsächlich weiterhin so schwach gegenüber dem Dollar verhalten wird oder eben nicht. Und dann wird man automatisch für seinen US-Anteil Verluste haben, wenn da der Euro wieder steigt, dass man sich das einfach nur bewusst macht. Wobei wir ja sagen, also langfristig ist es statistisch sozusagen erwiesen, dass es keinen Sinn macht, da noch die Währung mit einem, dass sich die langfristigen Währungsentwicklungen immer wieder ausgleichen.
Aber man kann ja trotzdem, wie jetzt in meinem Depot, sagen, okay, dann setze ich halt mal an ein paar Stellen auch auf Europa und vielleicht ist dann einfach die Währung für meine Staats- und Unternehmensanleihen lieber Euro als Dollar. Das kann man ja dann, es ist ja eine Überlegung, die man machen kann und die man und eine Entscheidung, die man dann treffen kann.
Jetzt noch eine Frage zum Alter. Was meinst du? Ist es geschickter, auf Dividenden zu setzen oder regelmäßig, also wenn man es dann ins Verbrauchen reinkommt, in die Phase des Ausgebens, oder regelmäßig Anteile an den thesaurierenden ETFs zu verkaufen?
Tja, das ist immer so eine Frage, ne? Also je nach Anlagesumme, wenn ich davon ausgehe, dass wir so eine durchschnittliche Dividendenrendite jetzt im DAX, und das ist in anderen Ländern ein bisschen anders, aber von so um die 3% haben, um da wirklich ordentliche Dividendenzahlungen zu bekommen, mit denen ich meine Rente merklich aufstocken kann, brauche ich jetzt, glaube ich, nicht weiterreden, wenn wir da ein bisschen rumrechnen, aua. Dividenden sind auf jeden Fall ein sehr wichtiger Baustein für die, für den Vermögensaufbau. Deswegen würde ich im Vermögensaufbau, in den Spar- und Anlagejahren immer thesaurierend wählen, damit das Geld eben weiter arbeitet und nicht ausschüttend. Und natürlich muss man dann schauen, was man im Alter macht. Das Schöne ist, dass es ja mittlerweile bei fast allen Banken, Sparkassen und so weiter diesen Fondssparplan Roller rückwärts gibt. Also es gibt diesen, der heißt mal Entnahmeplan, mal Entsparplan, wo das dann genau andersrum passiert. Man muss sich gar nicht selber kümmern, sondern die Bank tut es automatisch. Und das Geld landet auf dem Konto. Also diese Geschichte immer mit diesem, ja, wenn ich von meinen Dividenden leben möchte, das Depot muss dick sein. Also die
Aber
Frage stellt sich, glaube ich, fast niemandem. Also wenn man nicht Susanne Klatten, das ist die BMW-Erbin, heißt, gibt es, glaube ich, wenig Familien, die von ihren Dividenden leben können. Und die hat wahrscheinlich Lebensstandard, dass es auch nicht geht.
was mir aber einen anderen Punkt vom Rebalancing noch in Erinnerung bringt, den wir auf jeden Fall ansprechen sollten, ist ein Nachteil natürlich sind die Kosten, die man hat dadurch, und nämlich die Steuern, deswegen kam ich da drauf. Also dass man sich einfach auch macht das natürlich, wenn man anfängt, was zu verkaufen, was gut gelaufen ist, dass man die Gewinne versteuern muss.
Ja, genau. Und deswegen bin ich auch zum Beispiel absoluter Fan von weiter investieren, mehr investieren. Aber wie halt vorhin ja auch schon gesagt, das hat halt Grenzen, ne? Wenn das Depot irgendwann, was ja grundsätzlich positiv und schön ist, aber eben eine stattliche Größe annimmt, oder ist das Jahr eben einfach anders gelaufen ist, als man gedacht hat, dann hat man dann vielleicht keine 5, 8, 10 oder 15.000 Euro, die man fürs Rebalancing benutzen kann. Ne? Das ist dann eben auch der Punkt. Weil auch da gilt natürlich, nur Geld an der Börse investieren in Aktien, was man in den nächsten 10, 12 Jahren nicht braucht, nicht fürs Rebalancing den Notgroschen auflösen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache.
Ja, und wenn ich jetzt schon in der Entnahmephase bin, dann muss ich ja sowieso das Rebalancing ganz anders betrachten, weil ich ja dann nicht zukaufen kann, sondern ja sowieso schon reduziere eigentlich.
Ja, und im Zweifel dann auch sowieso sage, dass ich da alle 2, 3 Jahre nur vielleicht mal drauf gucke und dann aber sage, okay, ich will lieber den Aktienanteil ein bisschen sinken lassen oder je nach Strategie, ne? Also das ist, kommt dann alles auch wieder zusammen.
Hier ist noch ein Tool-Tipp von jemandem, einer Teilnehmerin, die sagt noch, für den Überblick könne man Wieso mein Geld wunderbar nutzen. Dann würde man alle Konten und Depots sehen und ständig wisse man, wo man steht. So, wenn Sie Fragen haben, das ist genau der coole Moment, die jetzt zu stellen. Wir haben hier noch
Gerne.
ein paar. Ja, eine Frage, die eine Teilnehmerin, die anscheinend oder vermutet, ja, ich habe die Vermutung, öfter Veranstaltungen von uns besucht. Von dir oder von mir. Wir hätten gesagt, dass Ausgabeaufschläge nicht mehr zu zahlen wären, dass man das nicht mehr müsste 2022. Das ist eigentlich von mir immer ganz vehement. Und sie wolle jetzt wissen, was sie tun solle, wenn die Bank darauf nicht verzichten möchte, was es da für Alternativen gibt.
Broker oder Bank wechseln.
Genau,
Und vor
und
allem darauf bestehen, dass sie über die Börse handeln.
Ja, das ist eine Möglichkeit. Also es gibt insgesamt 7.000 Publikumsfonds, also vielleicht ein paar Erklärungen dazu, worum es da geht. Publikumsfonds, das sind aktiv verwaltete Fonds, die wurden in der Vergangenheit immer mit einem Ausgabeaufschlag vertrieben. Das ist so eine Art Vertriebsgebühr, so eine fürs Marketing, für die Beratung. Und von den 7.000, die es da gibt in Deutschland, die zugelassen sind für den öffentlichen Vertrieb, sind ungefähr 3.000 an der Börse im Handel. Und bei dem börslichen Handel zahlt man eben nur die Ordergebühr. Wenn eine billige Bank oder eine billige Depotbank hat, also einen billigen Broker, dann ist das natürlich nicht so viel. Da ist auf gar keinen Fall Ausgabeauflag fällig. Jetzt ein Tipp von mir, muss ich den Kollegen weiter sagen, dass ich das hier so sage. Ich würde das auch dann immer direkt an die Fondsverwaltung zurückgeben, weil das in der Regel nichts kostet. Und es gibt für andere Fonds, gibt es inzwischen so Anbieter wie Investor zum Beispiel, ist einer, der mir gerade einfällt. Das ist eine Plattform, die sich wie ein Vermittler dazwischen stellen, geben den Kosten, also die können quasi diesen Fonds vermitteln, nehmen keinen Ausgabeaufschlag und zahlen sogar noch einen Teil der Depotverwaltungsgebühr zurück, die da auch noch jährlich ganz versteckt drauf ist. Also Teilnehmerinnen könnte ich echt empfehlen, sich das mal anzuschauen, Investor mit E vorne. Und jetzt noch eine Frage an dich, Jessica. Mhm. Was für Möglichkeiten gibt es, deine Strategien genauer zu lernen?
Meine Strategien, oh, da kann man mein Buch kaufen. Darf ich Werbung machen? Ja. Einfach erfolgreich anlegen heißt es. Ist ein paar Jahre alt. Die Charts sind deswegen nicht mehr die neuesten, aber die Strategie funktioniert immer noch. Und ich habe gerade mit dem Institut für Vermögensaufbau gesprochen, um ein bisschen Druck zu machen, dass ich demnächst mal neue Charts kriege und dann auch mal posten würde auf LinkedIn, Instagram und so weiter.
Und wo findet man dich sonst noch?
Eigentlich überall. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Webseite, jessica-schwarzer.de. Da geht es aber nur zu einer Masterclass, aber eigentlich überall.
Sehr
schön. Demnächst auch wieder mit euch die Seminare von Frauen für Frauen.
Genau, wir machen weiter im April. Ja, im April ist das, nee, März. Im März ist das erste, Ende März und im Mai, glaube ich, das zweite. Das gibt es bei börsefrankfurt.de/frauen-und-finanzen. Noch eine letzte Frage jetzt von mir an dich. Was ist so deine Perspektive für 2023 als Anlegerin?
Oh, ein bisschen ruhiger wäre nett. Also als Journalistin war das ja ein tolles Jahr, da war ja ordentlich was los. Aber als Anlegerin fand ich das ein bisschen bitter. Ich hoffe, dass jetzt wirklich mal ein bisschen Ruhe reinkommt, dass die Inflation zurückkommt, die Zinswende anfängt zu wirken und dann nicht mehr so heftig weitergehen muss. Ich bin ja Rheinländerin, muss ich ja sein, verhalten positiv, also optimistisch auch. Also dauerpositiv sind wir und ich bin verhalten optimistisch fürs nächste Jahr, so ist das richtig. Ich werde jetzt nochmal schön nachkaufen und dann hoffen einfach, dass wir uns erholen. Aber es läuft ja eine wunderbare Jahresendrallye seit Anfang November oder schon seit Oktober. Das ist ja schon mal Balsam auf die geschundene Börsianer-Seele und macht mir weniger Arbeit beim Rebalancen wahrscheinlich, wenn das so weitergeht.
Dann hoffen wir das mal für dich und für alle anderen auch, die davon betroffen sind. Vielen, vielen Dank, Jessica, für deine Zeit und deine Expertise und für das angenehme Gespräch. Und die Aufzeichnung kommt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann in den nächsten Tagen zu. Nächste Woche ist Fabienne Lindner wieder am Start und spricht mit Carsten Mumm und Martin Utschneider von Donner und Reuschel über den charttechnischen und fundamentalen Ausblick für das kommende Jahr.
Da bin ich auf jeden Fall auch dabei und höre zu. Die beiden sind klasse. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da warst. Und allen anderen viel Erfolg an der Börse in den letzten Wochen dieses Jahres.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.